Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Und dazu begrüßt Sie heute Stefanie Groth. Schön, dass Sie dabei sind. Musiker leiden bisweilen an einer ziemlich schwerwiegenden Krankheit, DSAS. So nennt die britische Tageszeitung The Guardian jenes Syndrom, welches Bands ereilt, wenn sie sich an ihr Nachfolgealbum der Debütplatte machen. DSAS, das steht für Difficult Second Album Syndrome. Die Ursachen dieser Musikerkrankheit, die sind vielfältig. Das Debüt ist draußen, der Reiz des Neuen verflogen. Fans und Plattenfirma, die hungern nach Neuem. Und oft ist man ja auch mit dem Debüt erstmal auf Tour und hat gar keinen Kopf dafür, neue Songs zu schreiben. Und während man dann für sein Debütalbum auch quasi alle Zeit der Welt hatte, alles reinstecken, denken und wieder verwerfen konnte, was man bis dahin erlebt und erlitten hat, bleiben für das Nachfolgealbum meist nur 1, 2, 3 Jahre, um nachzulegen. Man will ja schließlich auch nicht in Vergessenheit geraten. Ein Phänomen, das auch Jan-Josef Liefers und seiner Band Radio Doria nicht erspart geblieben ist, als sie sich an ihr Nachfolgealbum des Albums Die freie Stimme der Schlaflosigkeit aus dem Jahr 2014 machten. Heute ist er zu Gast in Klassik à la carte. Herzlich willkommen, Herr Liefers.
Ja, danke schön.
Wie schlimm war es denn mit dem DSAS?
Also mir hat noch nie jemand so ausführlich und gleichzeitig auf den Punkt gebracht, dieses Syndrom erläutert. Ich habe dem nichts hinzuzufügen, es war ganz genau so. Allerdings kam noch etwas dazu, ein Faktor, der jetzt bei deiner Analyse da nicht mit bedacht wurde. Und zwar war das der Zeitgeist oder der etwas raue Wind, der seit ungefähr 1, 2 Jahren durch Deutschland weht. Das hat zu tun mit dem Terror, der nach Europa gekommen ist. Und es hat vor allem zu tun mit den Flüchtlingen, die nach Deutschland gekommen sind. Mhm. An diesem Thema hat sich ja das Land gespalten. Und die Diskussion, die kann man gar nicht mehr so nennen, das war eigentlich nur noch ein Gebrüll, was da von links nach rechts flog, und es gab auch gar keine Duldung und Toleranz mehr. Jeder pochte auf Meinungsfreiheit und verwechselte das aber gleichzeitig mit der Freiheit, andere zu beleidigen. Das fand ich mega ätzend. Also ich war überrascht, wie sozusagen sicher errungene Kultur auch im Umgang miteinander über Bord ging. Und für mich war es auch nicht leicht, den Kopf so frei zu kriegen und mir vorzustellen, wie macht man denn hier jetzt einen fröhlichen Popsong? Irgendwie hat das eigentlich aus meiner Sicht oder so in meiner Denke in Popmusik gar nichts verloren. Das ist so Tagespolitik, das sind Dinge, die eigentlich meiner Meinung nach da nicht reingehören. Also habe ich so die Parole ausgegeben, ich weiß, dass wir so eine Platte machen müssen, die klingt, als würde man eine Handvoll Glückskekse in die Luft werfen. Ohne dabei, und das ist dann eben die Schwierigkeit, platt, eindimensional und tralala zu sein, irrelevant und überflüssig, was Text und Aussage angeht. Naja, wir haben eine Reise gemacht, meine Band und ich, wir haben beschlossen, wir gehen mal raus aus Deutschland und pusten mal unseren Kopf durch und haben überlegt, gehen wir nach Mallorca, gehen wir nach Schweden oder in den Iran.
Ach so, und, Mallorca, Schweden, Iran, so der klassische Dreiklang.
Ja, die Überlegung dahinter war, aha, das Feindbild, das sich jetzt manifestiert, ist der Islam. Mhm. Dann gehen wir doch mal dahin, wo er regiert und gucken mal, ob nicht neben den Horrorgeschichten auch andere Geschichten erlebt werden können. Und wir haben dort insgesamt 10, knapp 14 Tage zugebracht.
Und was Sie da alles erlebt haben, da müssen Sie gleich mehr von erzählen. Wir wollen aber erstmal einen Höreindruck von Ihrem zweiten Album bekommen und hören jetzt deshalb den Titeltrack vom neuen Album von Radio Doria, 2 Seiten. Zwei Seiten, der Titeltrack vom neuen Album von Jan-Josef Liefers und seiner Band Radio Doria. Ich mochte sofort, als ich den Song das erste Mal gehört habe, den Beat, so der Rhythmus, der diesem Song zugrunde liegt. War das so eine große Lebensfreude, so eine positive Stimmung, etwas, was vorangeht, ausstrahlt. Aber genau das ist ja so das genaue Gegenteil von der Stimmung, die eben damals herrschte, als sie sich ans Album gemacht haben. Das war eben die Zeit wahrscheinlich dann so Sommer, Herbst 2015, als jede Menge Geflüchtete nach Deutschland zureisten. Und Sie haben es vorher schon kurz erwähnt, der Knoten, der hat sich dann bei einer Reise in und durch den Iran gelöst. Also der Knoten, der Sie anfangs davon abgehalten hat, frisch in dieses neue Projekt, zweites Album zu starten. Wie hat diese Reise Sie beeinflusst?
Ich bin in der DDR groß geworden und habe die Erfahrung gemacht, dass das Bild, das eben ein Staat von sich gerne in die Welt hinein projiziert, nur bedingt bis ganz wenig mit dem Leben der Menschen im Land zu tun haben muss. Ich würde jetzt mal einfach ein Zwanni wetten, dass das dasselbe sogar für Nordkorea gilt. Ich nehme mal an, wenn man dort leben würde und in eine Familie gerät und dort Vertrauen gefasst wird, dass man auch andere Dinge zu hören bekommt, als das koreanische Staatsfernsehen von sich in die Welt posaunt. Und das Gleiche hatte ich erwartet für den Iran und es hat sich auch zum Teil bestätigt. Wir haben hauptsächlich Musiker getroffen, das war unser Ziel. Wir wollten im Iran über persische Musik was erfahren, über Musikinstrumente, über die Rhythmik. Es gab lustige Erlebnisse, zum Beispiel dachte ich am Anfang, Mensch, als wir so mit Musikern zusammensaßen, meinst du, wir sollen ganz kurz mal darauf hinweisen, dass die vielleicht ihre Instrumente nochmal stimmen, bevor wir hier Film aufnehmen, bis man mich darüber aufklärte, dass persische Musik nicht nur wie wir Ganz- und Halbtöne kennt, sondern eben auch Vierteltöne. Ja. Was für jemanden, der das nicht gewohnt ist, erstmal klingt, als würde irgendwas nicht stimmen.
Auf jeden Fall. Ja, auch die Rhythmik, diese 14-Achtel-Rhythmik, klingt erstmal immer so, als würde immer jemand daneben hauen, einfach weil wir es hörmäßig nicht gewohnt sind.
Genau. Und das ist aber eben das gehört eben zur Sprache der Musik und da hat sich mein Vokabular erweitert, zum Beispiel, weil das sehr interessant ist. Es war aber auch natürlich zu spüren, man will das jetzt nicht nur schön färben, dass es für die Musiker kein leichtes Leben ist im Iran. Musik war bis vor kurzem noch sehr verpönt. Und es war nur möglich, eigentlich in religiösen Zusammenhängen Musik zu machen. Das haben die Mullahs so bestimmt. Und alles andere war Sünde und ich sage jetzt mal Popkonzerte, Pop ein bisschen in Anführungszeichen. Im Iran laufen heute das immer noch so ab, dass die Leute sitzen auf Stühlen und ich weiß nicht, da steht keiner auf und tanzt oder klatscht im Takt oder pfeift oder jubelt, schreit Juhu. Also vielleicht wippt mal eine Fußspitze. Ansonsten sind die Sittenwächter schon darauf bedacht, dass das dort alles schön fein sittlich unterm Teppich bleibt. Aber wenn man in den Iran kommt, trifft man hauptsächlich, so ist es uns gegangen, fröhliche, gebildete Menschen, die die Deutschen sehr willkommen heißen, sehr mögen und mit großer Gastfreundschaft und Freundlichkeit einem begegnen. Und das alles war ja nur zu dem Zweck da, dass ein Knoten im Kopf platzt. Und dieser Knoten heißt Ideologie. Und das ist auch so eine Sache, die ich wollte dem nie wieder auf den Leim gehen, als die DDR dann vorbei war. Und wollte nie wieder hinter Fahnen herrennen und wollte nie wieder Parolen hören und mich entscheiden müssen, welcher Parole ich nun nachlaufe. Und dafür war es da und dafür war die Übung da. Und als wir wiederkamen, hatten wir viel gelernt. Und wir haben verstanden, dass aus meiner Sicht viele Iraner mit ihrer Regierung nichts am Hut haben. Die würden die sehr gerne loswerden, die würden sehr gerne sich öffnen, die würden sehr gerne wieder näher an den Westen ranrücken.
Das heißt, es wurde auch offen darüber geredet, dann mit ihnen, über Politik.
Oh ja, das ist auch erstaunlich gewesen, wie schnell. Auch viele Iraner haben uns gefragt, was haltet ihr denn jetzt davon, dass Angela Merkel quasi so großzügig alle Leute reinlässt? Und es gab da auch dort durchaus kontroverse Meinungen. Und auch mein Problem hier war ja nicht, dass es kontroverse Meinungen gibt, dass der eine sagt, Leute, ihr könnt doch nicht einfach, die Menschen kommen aus vollkommen anderen Hintergründen und die kann man doch nicht einfach, man kann nicht einfach denken, dass das reibungslos funktionieren kann.
Ja, auch aus völlig verschiedenen Motiven letztendlich.
Also. Ja, und die Diskussion darüber hätte mich nicht gestört. Ich finde auch die Diskussion über Burkas in Ordnung. Warum soll man darüber nicht reden dürfen? Ich meine, mir würde es jetzt auch nicht gefallen, wenn ich mir vorstellen würde, ein Drittel von Berlin läuft rum und ich kann die Gesichter nicht sehen. Also darüber kann man schon reden. Da muss man auch reden dürfen, ohne gleich ein Nazi zu sein und umgekehrt. Man muss auch sagen können, Leute, lass uns diesen Menschen tolerant begegnen und macht in diesem Kulturschock etwas angenehmer. Oder auch über Einwanderungsgesetze kann man diskutieren. Das ist alles möglich, auch kontrovers. Aber es muss ein Gespräch sein, das kultivierte Menschen miteinander führen und nicht ein sozusagen dämliches Rumgebrülle.
Was nur darum geht, den anderen zu übertönen, gar nicht wirklich darum zuzuhören.
Ja, also dafür bin ich. Ich bin für jede Art von Diskussion. Das ist ja auch ich bin auch dafür, die Regierung zu kritisieren. Ne? Dafür stehen die da vorne an der Spitze, dass man ihnen auf die Finger guckt und dass man ihnen sagt, was man von ihnen hält. Aber nicht in dieser Art und Weise, wie das hier passiert ist. Da ist uns ein bisschen was verloren gegangen. Ich hoffe, das kommt wieder.
Komm mit auf Reisen, damit wir bleiben, wer wir eigentlich sind. Herr Liefers, was haben Sie denn auf Ihren Reisen über sich gelernt?
Ich habe gelernt, dass mein kultureller Background in Deutschland, wobei man ja durchaus sagen muss, in der DDR, ist ja nochmal ein bisschen anders gewesen als in Westdeutschland, groß geworden zu sein, wie stark mich das geprägt hat, wie stark meine Familie mich geprägt hat, die Denkart bei mir zu Hause und das, was ich selbst sozusagen dann in meinem eigenen Leben aus meiner eigenen Erkenntnis und Überzeugung noch dazu gegeben habe. Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, einen weiten Horizont zu haben, um überhaupt die Chance zu bekommen, sich selbst zu verstehen. Man versteht sich nicht nur, indem man nur auf sich hört und sagen wir, in den Spiegel guckt oder so, sondern man versteht sich eigentlich erst im Zusammenhang mit anderen. Und das ist ja oft das Dilemma, dass wir unser Leben vorwärts leben, aber erst rückwärts verstehen. Dann habe ich gelernt, in was für einem tollen Land wir leben. Mhm. Unter was für unglaublich tollen Bedingungen wir hier existieren können. Das meine ich nicht materiell. Das meine ich in vielen Hinsichten. Es ist nicht überall auf der Welt selbstverständlich, dass das so ist. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass Leute, die viel in Deutschland bleiben und wenig Eindrücke von außen bekommen, das nicht so richtig zu schätzen wissen, was sie hier eigentlich haben. Ich habe zum Beispiel auch gelernt, wie groß die Sehnsucht nach Frieden ist in Ländern, in denen Krieg herrscht. In Syrien zum Beispiel, da war ich 2000, ich weiß gar nicht mehr wann, ich glaube 13 oder 14. Ich war einen einzigen Tag dort im Krieg und habe so viele Menschen gesprochen und getroffen wie bestimmt in den letzten 12 Monaten davor nicht. Und das ist mir klar geworden. Das ist eigentlich das, was für uns selbstverständlich ist, weil wir seit 70 Jahren nichts anderes kennen, über 70 Jahren, dass das die Grundlage ist überhaupt jeder menschlichen Existenz. Und ich habe gelernt, dass zu meiner Kultur auch die Offenheit für andere Kulturen gehört. Das ist Teil meiner Kultur. Das ist nicht der Feind meiner Kultur, sondern es ist ein Teil. Genauso wie es ein Teil meiner Kultur und meiner Erziehung und meiner Vergangenheit in meinem eigenen Elternhaus ist, dass man Menschen, die Hilfe brauchen, Hilfe anbietet und gewährt. So wie man selber gerne Hilfe gewährt bekommt, wenn man sie benötigt. Ja, könnte endlos so weiterreden. Also es ist ich habe aber auch gelernt, dass es in nahezu allen Gesellschaften eine Mitte gibt, von der man kaum was hört in den Medien, weil sie einfach so leben. Einfach so leben wie wir auch. Die Medien schenken all ihre Aufmerksamkeit den lauten Rändern, den Extremen. Je lauter, je blutiger, je brutaler, desto mehr Aufmerksamkeit bekommen sie. Und die uns am nächsten sind, die uns am wenigsten Angst einjagen müssten, die, mit denen man jederzeit um einen Tisch versammelt essen, trinken und reden könnte, die werden zerrieben.
Nun sind es ja aber gerade diejenigen, die zuletzt hier in Deutschland laut sind, also zum Beispiel die Menschen, die bei Pegida oder ähnlichen Veranstaltungen auf die Straße gehen seit 2, 3 Jahren, die laut sind, die von sich sagen, wir werden nicht beachtet, wir werden nicht gehört, nicht nur von den Medien, mit denen wollen sie auch gar nicht mehr reden, sondern von den Regierenden. Heißt das, man muss dem dann keine Beachtung schenken oder gerade deshalb? Sind sie vielleicht nur so laut, weil wir zu leise sind?
Oh Gott, jetzt wenn dann die anderen auch noch laut werden, dann wird es sehr laut hier. Ich denke, dass eine Regierung tatsächlich Aufmerksamkeit für jede Entwicklung in der Gesellschaft benötigt. Und Regierungen, die das nicht tun, über lange Zeit nicht tun, werden das nicht ungestraft ignorieren. Hier steht ja doch einiges zur Debatte in Europa und auch in Deutschland. Einiges an Freiheit, einiges an Demokratie. Man kann Demokratie gegenüber auch kritisch sein. Natürlich, Václav Havel hat mal gesagt, Demokratie bindet denen, die es ernst mit ihr meinen, die Hände, während es denen, die es nicht ernst mit ihr meinen, nahezu alles ermöglicht. Das ist auch ein Problem. Aber es gibt nichts Besseres. Und eine lebendige Demokratie lebt von Wechsel, lebt von Bewegung und lebt vom Diskurs. Und lebt von der Auseinandersetzung der Regierung mit den Gedanken und Denkarten, die in der Gesellschaft herrschen. Man kann es nicht ignorieren und sich die Welt schönreden und sagen, ja, bei uns gibt es keine, sag ich jetzt mal, Nazis oder Nationalisten. Es hat mich gar nicht so gewundert, weil warum sollte es nun ausgerechnet in Deutschland keine geben, keine strammen Nationalisten geben, die sagen, Deutschland zuerst. Es gibt die Witze darüber, es gibt die es wahnsinnig ernst meinen, das fällt ja jedem auf, glaube ich, dass Leute mit extremen Ansichten zu den humorlosesten Leuten gehören. Das heißt auch zu den distanzlosesten und irgendwann ist das auch ein bisschen unangenehm, ne? So denen so zuzugucken bei ihren, wenn ihre Adern auf die Stirn treten und sie sich dann so ereifern. Aber Ja, die natürlich brauchen die auch Aufmerksamkeit, selbstverständlich. Ich glaube, dass einfach Politiker generell am liebsten mit Politikern reden. Ne? Aber das ist anders in der Politik. Die müssen das machen, die müssen das leisten. Die müssen auch ein Ohr haben für Leute, die nicht jubeln und die nicht applaudieren. Selbstverständlich.
Ich frage mich, was die Humorlosigkeit, die Sie gerade angesprochen haben, betrifft. Es gibt diejenigen, die sind in der Lage, Unterschiedlichkeiten, Widersprüche nicht nur zu akzeptieren, sondern durchaus auch auszuhalten. Und ich glaube, auf der anderen Seite gibt es Menschen, denen fällt das unheimlich schwer, einfach nur zu akzeptieren, es gibt das andere, es ist aber kein Problem. Es greift mich nicht in dem an, was ich bin. Was glauben Sie, warum es manchen Menschen so schwer fällt, diesen Widerspruch zu akzeptieren?
Kann ich nicht sagen. Ich glaube, dass es eine Gemengelage ist aus einer vagen Unzufriedenheit, dem Gefühl, zu kurz zu kommen und dem Gefühl, diese Kakophonie aus Erklärungen und politischen Analysen und warum dies nicht geht und das nicht geht und diese Komplexitätsblase, die Politik zu sein scheint, einfach mit einer Nadel reinzustechen und einen klaren Satz zu sagen, der gilt, die Sache simpel zu machen. Mhm. Ich halte es da so ein bisschen mit der Kybernetik am Ende. Ich finde, wenn man es ein bisschen in einem größeren Bogen sieht, kommt immer nach ganz fest, ganz lose, dann kommt wieder ganz fest, dann kommt wieder ganz lose und irgendwie reguliert sich so der Lauf der Dinge.
Die Dresdner Philharmoniker unter Leitung von Raphael Frühbeck de Burgos mit einem Auszug aus der Suite Der Rosenkavalier von Richard Strauss. Sie hören Klassik à la carte auf NDR Kultur und heute ist Jan-Josef Liefers zu Gast. Am 1. September ist das neue Album seiner Band Radio Doria erschienen. Es heißt Zwei Seiten und es sollte dezidiert keine politische Platte werden. Warum nicht?
Weil man muss sich keine Sorgen machen, dass irgendwas nicht politisch wäre. Es ist ja sowieso alles auch politisch, was wir tun, das, was wir tun und vor allem das, was wir nicht tun. Und was mir am meisten fehlt oder was ich am meisten vermisst habe, war das Beieinandersein. Mhm. Auch das auch neben und miteinander existieren können, verschiedene Denkarten, Denkweisen und auch Überzeugungen. Das ist aber die Grundübung einer Demokratie, dass das möglich sein muss. Und während sich sozusagen für viele in den Augen vieler Menschen politisch in der Bundesrepublik alles mehr oder weniger so breiartig ineinander vermischt, man gar keine klaren Unterscheidungen mehr hat, gab es da so in der Gesellschaft das ganze Gegenteil, nämlich eine mega harte Trennung voneinander und man landete sofort in irgendeiner Ecke. Entweder man war der depperte Gutmensch oder man war der Nazi. Mhm. Und das, so sehe ich eigentlich die Welt nicht.
Das heißt,
wir wollten Musik machen, unter deren Dach Menschen es gemeinsam miteinander aushalten können. Das ist der Grund meiner, glaube ich, meiner ganzen Arbeit. Schau mal, du stehst auf einer Bühne oder du spielst Theater oder egal wo du bist, oder Film, Kino, egal. Tata zum Beispiel, wenn 14,5 Millionen Menschen zuschauen, dann sind das garantiert nicht 14,5 Millionen, die alle mit mir und meiner Meinung und meiner Sicht auf die Dinge übereinstimmen. Und das ist auch ein Sinn davon, von dieser Gemeinsamkeit, sich zusammen was anzuschauen und zusammen an etwas Freude zu haben, auch wenn man, da fragt man gar nicht, ist der eigentlich, in welcher Partei ist der überhaupt? Was? Der ist in der SPD, da werde ich nie wieder einen Film von dem angucken oder sowas, ne? Das meine ich. Und wir brauchen das gar nicht, wir kommen sehr gut ohne das aus. Und das immer wieder mal anzuzetteln, diese kurze Selbstvergessenheit und das finde ich gut. Ich stehe nicht auf Ideologie und ich stehe auch nicht auf Parteidisziplin und auf Gruppenzwang. Das mag ich nicht.
Aber wenn denn dann alles politisch ist, auch das Private, dann ist ja vielleicht auch genau das gerade das Schöne, was uns diese Zeit jetzt vielleicht ermöglicht, so ein gewisses neues politisches Bewusstsein, nicht in Form von Ideologie, aber eben in Form davon, dass man über Sachen spricht, dass man den Diskurs sucht, dass man sich austauscht. Vielleicht etwas, was vorher so ein Stück weit in Vergessenheit geraten ist, weil wir dachten, all das, was selbstverständlich ist, womit ich zum Beispiel Jahrgang 87 groß geworden bin, in Stein gemeißelt ist. Und dann stellen wir fest, nein, das ist nicht in Stein gemeißelt. Man muss auch was dafür tun, gegebenenfalls, weil es eben dann doch von anderen Seiten angegriffen oder in Frage gestellt wird. Und dann ist gerade Musik ein schönes Element, um darüber zu reden, darüber nachzudenken, ohne es so verbissen ideologisch eben anzugehen.
Ich stimme dir zu und ich finde auch, es ist, ich habe auch Verständnis, wenn Leute sagen, wenn jetzt hier so Terroranschläge in unserem Land an der Tagesordnung sein, sondern das halte ich nicht aus. Davor habe ich Angst. Und das ängstigt mich. Das verstehe ich alles. Nur die Antwort, die haben wir noch nicht gefunden. Ich glaube, dass die Antwort, die, sag ich mal, vernichtendste Antwort auf die Ziele von Gruppierungen wie dem IS oder anderen, ist, dass das, was sie am meisten torpedieren, sie torpedieren die Harmonie zwischen den Kulturen, die Harmonie zwischen auch den Religionen. Und dass es möglich ist, zu sein, muslimischer Mensch mit einem christlichen und einem Ungläubigen, so wie mich, ich würde ja in beiden Religionen also ungläubig gelten, miteinander in einem Raum sein können und miteinander leben können und lachen und essen und trinken. Und das ist das Feindbild. Das darf nicht sein. Und das heißt, die schlagendste Waffe ist, dass das möglich wäre und nicht Säbelgrassel. Und also ich bin zum Glück kein Politiker, ich bin auch kein Analyst, kein politischer oder Gesellschaftswissenschaftler. Ich habe so ein Empfinden und reagiere als Künstler auf diese Sachen. Auch als Träumer manchmal. Das fehlt mir so ein bisschen in dieser Welt, wie wir sie gerade vorfinden. Dass jemand in der Art, wie Martin Luther King das damals gemacht hat, sich hinstellt und sagt, I have a dream. Dass es eines Tages möglich ist, dass Schwarze mit weißen Kindern zusammen auf der Straße spielen. Und das fehlt mir heute. Man hat das Gefühl, jeder verwaltet eigentlich nur noch die Gegenwart oder schaut nach hinten, um sich im Nachhinein dann zu beschuldigen dafür, dass es nicht so gelaufen ist, wie man sich es vorgestellt hat. Aber den Blick nach vorne zu haben und eine Vision oder ein Bild davon, einen Horizont zu projizieren und zu sagen, so möchten wir, dass die Welt in 30, 40, 50 Jahren, wenn wir Asche zu Asche, Staub zu Staub hier nicht mehr sind, sondern unsere Kinder und unsere Kindeskinder die Welt sozusagen übernehmen. So wollen wir, das wollen wir machen, so soll sie sein, so wollen wir miteinander leben. Und das und das und das sind die Schritte, die wir tun müssen, um dahin zu kommen. Also damit ich irgendwie das Gefühl habe, ich weiß, wofür sich das lohnt. Die ganzen Steuern, den ganzen Kram, alles, worüber wir uns aufregen. Also wenn mir irgendeiner sagt, wozu das Ganze? Also nur um Löcher zu stopfen, die irgendwie so gerade so, oh, da tropft es wieder, da tropft es wieder, ach, da zieht es wieder. Und irgendwie nur so Löcher zu stopfen, das ist irgendwie, das ist nix.
Sie hören Klassik à la carte. Heute zu Gast ist Schauspieler und Musiker Jan-Josef Liefers. Am 1. September ist das neue Album seiner Band Radio Doria erschienen, heißt Zwei Seiten, und wir haben daraus gerade nochmal einen Titel gehört, und zwar Wir sind. Auf Tour geht's erst nächsten März. Das heißt, wer Sie live sehen will, der muss sich noch ein bisschen gedulden, hat aber Zeit, sich das Album hoch und runter anzuhören.
Genau, gerne machen. Wir haben übrigens, es gibt ja eine, die klassische CD, wo einfach nur die Titel drauf sind, und dann gibt's die, das nennt sich Deluxe. Ich weiß jetzt nicht genau, wieso es Deluxe heißt, das ist einfach nur ein bisschen mehr. Das ist die CD plus eine zweite, auf der wir Track für Track durch die Platte gehen und ein bisschen was die Band darüber spricht, über den Hintergrund des Liedes und wie es entstanden ist und was so war. Und das gibt Leute, die interessiert das, und die könnten sich das dann auf dieser Deluxe-Version auch noch anhören.
Und was für Geheimnisse kann man dann da so erfahren? Mal ein Beispiel.
Es gibt zum Beispiel einen Titel, der heißt So schön. In dem Lied geht es darum, wie etwas, was wir eigentlich gemeinhin als Schandfleck oder als hässlich empfinden, seine eigene Schönheit entfalten kann. Und zwar, also der Ursprung liegt bei Berlin, in der Nähe von Potsdam. Da gibt es die Heilstätten Belitz. Das ist ein
wahnsinniger Ort.
Zerfallenes und immer mehr zerfallendes Wunderwerk alter Architektur. Und das wird sich selbst überlassen. Überall wachsen Bäume aus den Fenstern und so. Und es gilt gleichzeitig als einer der gruseligsten Orte der Welt. Ich habe mal gegoogelt, was sind die 10 gruseligsten Orte der Welt? Und das sind komischerweise die Heilstätten Belitz aufgeführt.
Weil das mal eine Nervenanstalt war oder sowas? Kann das sein?
Ja, es war. Ich glaube, es ging mehr um Lungenkrankheiten. Okay. Aber es ist eigentlich egal. Also was es dann war, ist wurscht. Du kommst da rein in die Räume und deine Fantasie geht los. Ja. Und ja, es kann auch eine Kulisse sein für einen Gruselfilm. Aber vor allen Dingen stehst du da und verstehst auf einmal, in was für einem endlosen Zeitstrahl wir uns befinden, und dass der Zerfall und die Art, wie die Natur sich etwas zurückerobert, was Menschen eigentlich geschaffen haben, dass die auch was Schönes hat. Und das ist der Titel so schön. Und dann dachten wir, wir bringen den jetzt zu Ende und so. Und dann sagte unser Gunther, unser Keyboarder, ich habe eine Idee und verschwand und keiner wusste, was er macht. Und auf einmal kommt er wieder und hängt einfach an dieses Lied eine von ihm selbst komponierte und mit Streichern, mit richtigen Musikern aufgenommene Suite dran. Auf einmal kippt das ganze Lied in eine Streichersuite. Das machte nochmal eine Dimension auf an diesem Lied, mit der wir gar nicht gerechnet hätten. Also da waren wir selber alle überrascht von unserem eigenen Song und dieser Wendung, die es da genommen hat. Das Lied haben wir jetzt mit Absicht in die Mitte der Platte gesetzt, genau auf den halben Weg, um eben dieser Reise, die so ein Album im besten Fall ist. Das ist ja nicht einfach los, wir hören mal die nächste Nummer, sondern wir wünschen uns ja, ich weiß nicht, ob das noch überhaupt jemand macht, dass es jemand von Anfang bis Ende hört. Mhm. Und das ist unser Wunsch. Und wer das dann tut, der soll eine kleine Reise machen. Und das war eine tolle Station und ein tolles Ereignis auf diesem Weg.
Das ist ja wirklich was durch die Art und Weise, wie die Musikindustrie sich entwickelt hat, durch die Ausspielwege, MP3 und so weiter, zwischenzeitlich verloren gegangen ist, hatte ich das Gefühl, dass Musiker wirklich ein Album machen, was von A bis Z durchexerziert ist, was man sich eben auch von A bis Z am besten anhört und nicht songweise streamt. Und das Schöne ist, dass das jetzt, glaube ich, durch dieses Vinyl-Revival auch wieder kommt. Und ich glaube schon, dass die Leute sich dann Zeit nehmen und sagen, ich setze mich jetzt hin, ich höre mir das an und das auch genießen.
Aber da sind wir wieder bei der großen Kybernetik. Ne? Das ist eigentlich auch eine Welle gewesen, die so hat es nicht angefangen. Also es war nicht so, dass Musiker gesagt haben, wir machen jetzt 13 Stücke hintereinander in einer ganz bestimmten Dramaturgie, sondern die ersten Langspielplatten sind entstanden aus Singles. Mhm. Die Leute haben einzelne Singles gemacht, die sind ins Studio gegangen und haben Pretty Woman, da 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 da. So, dann war es beendet, das lief dann ein bisschen im Radio und sagen, habt ihr noch einen? Ja, wir haben noch einen. Und dann ging es weiter und am Ende haben sie gesagt, okay, jetzt packen wir sie einfach alle hintereinander auf eine Langspielplatte und haben eine LP. Da war auch noch keine Dramaturgie drin. Das hat sich auch erst später entwickelt. Ja. Was weiß ich, in der Zeit von Pink Floyd oder so wirklich zur Blüte getrieben oder Talking Heads und so. Was, das waren ja richtige zusammenhängende Kunstwerke. Und dann kam das Radio, die Veränderung im Radio, da musste wieder der Hit her und dann wurde es wieder ein bisschen so, wie es am Anfang war, Hit by Hit. Und wer weiß, vielleicht wird es ja jetzt wieder so, dass man sagt, ach nein, ich höre auch gerne meiner Band länger zu als nur ihre Single.
Und wenn Sie auf Tour gehen, wie ist das, sind Sie dann komplett am Stück unterwegs oder müssen Sie sich wegen anderen Projekten immer wieder rausziehen, was ja dann vielleicht auch so ein bisschen den Vibe, wenn man auf Tour ist, so ein bisschen runterzieht oder zerstört?
Ja. Also das geht nicht. Ich habe auch noch nie in meinem Leben zwei Filme gleichzeitig gedreht als Schauspieler. Und das geht auch in der Musik nicht. Also die Umschaltphasen zwischen dem einen und dem anderen sind kurz. Das geht nicht anders, aber innerhalb einer Tour mache ich nichts anderes.
Sind Sie gerne auf Tour?
Oh ja, gerne.
Also es gibt ja Musiker, die lieber im Studio sind, welche sagen, nur für die Bühne.
Überhaupt nicht. Also ich bin auch gerne im Studio, aber nee, überhaupt nicht. Oh nee, dieses Gehocke da. Ich habe auch nicht so viel Sitzfleisch. Ich will unterwegs sein und ich will die Begegnung mit den Leuten haben. Das ist ja das eigentlich Tolle am Musikmachen, ist das Live-Spielen, das nicht im Studio abhängen, sondern ist unterwegs zu sein und einen Moment zu schaffen, dessen Ausgang man nicht bestimmen kann, weil das Publikum ein entscheidender Faktor ist, wie das Konzert wird. Vielleicht mehr als sie immer wissen. Aber dass man zusammen ein Ereignis schafft, das einen Anfang und ein Ende hat und unwiederbringlich verloren geht nach dem letzten Ton und höchstens in Erinnerung bleibt. Das ist das Beste.
Dann hören wir jetzt nochmal einen Titel aus Ihrem Album und zwar den eben angesprochenen »So schön«. Klassik à la carte auf NDR Kultur, heute mit Jan-Josef Liefers zu Gast. Herr Liefers, als Sie das letzte Mal hier bei uns zu Gast waren, 2009, da haben Sie sich mit meinem Kollegen Alexander Soloch über etwas unterhalten, das mir heute aktueller scheint denn je, nämlich darüber eine Meinung zu haben, sich zu positionieren, Haltung zu zeigen. Und Sie haben damals gesagt, für die jungen Leute sei das heute, also damals 2009, schwieriger geworden, weil ja alles okay ist und es gar nicht so einfach wäre herauszufinden, wogegen man sich denn nun positioniert oder auflehnt oder wo man sich positioniert. 8 Jahre später hat sich die Welt ein ganzes Stück gedreht. Würden Sie diesen Satz so heute wiederholen oder hat sich daran was geändert?
Ja, also ich glaube schon, dass es vielleicht gerade in der Zeit der Pubertät gar nicht schlecht ist, so ein bisschen engstirnige Eltern zu haben. Und weil man dann einfach sehr früh schon in den Clinch kommt und nicht erst wirklich blödes Zeug machen muss. Ich glaube, heute durch diese breit gespannte Toleranz und alles ist irgendwie cool. Ich sehe es ja an mir selbst. Ich denke, ich bin ein cooler Vater, aber ich vielleicht wäre es für meine Kinder
dazu sagen.
Vielleicht wäre es für die ein bisschen einfacher, wenn es nicht ganz so wäre. Hm. Ne? Ist schon nicht ganz so leicht mehr, so in den Clinch zu gehen und anzuecken. Aber man muss ja anecken, man muss sich ja auch abstoßen können und abgrenzen können. Selbst wenn man nachher dann, wenn das Ganze vorbei ist, irgendwie sagt, ja, wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht hat. Aber erstmal ist das wichtig, dass man sich selbst entdeckt und rauskriegt, wer man ist, wer man sein will. Und dass man sagt, nein, ich will zu denen gehören. Und so früher ging das über Musik leicht. Ja, ich bin Grunge, ich bin Dings, ich bin dies, ich bin Rocker, ich bin Popper. Ich glaube, dass die Grenzen, die man da zieht, schwierig zu erreichen sind. Was war die Frage? Ich habe es ja auch nicht mehr so genau im Kopf, also ob sich da nur was verändert hat.
Ob sich daran was geändert hat, ob es heute, wo die Sachen in Bewegung sind, wo wir eben auch über Brexit und Phänomene wie Donald Trump gesprochen haben, ob es nicht doch wieder einfacher ist.
Das ist ja kein junges Phänomen, so. Das sind ja eher so.
Nein, aber ob es nicht für die Jungen dann jetzt einfacher wäre, sich auch zu positionieren und zu sagen, wir wollen das nicht. Wir haben unsere Freiheiten zum Beispiel sehr, sehr gerne, mit denen wir groß geworden sind. Wir möchten die auch behalten.
Also ich setze meine Hoffnung nicht auf meine Generation, sondern auf die nachfolgende. Und das ist ja was man als Mensch im Laufe seines Älterwerdens auch verliert, dieses Weltverbesserische. Das brauchen wir aber. Das ist nichts, worüber ich mich lustig mache. Aber irgendwann sind wir so durch die Mühlen der Realität gegangen, dass uns ein bisschen der Drive fehlt und auch ein bisschen die Power und die Chuzpe, mit der man sowas durchziehen muss.
Ihr Album ist am 1. September erschienen. Im März geht's auf Tour. Was für Projekte stehen noch vielleicht auch filmisch an? Wo kann man sie demnächst sehen?
Also immer natürlich im Tatort. Dann ist natürlich immer noch mein Lieblingsfilm Pubertier im Kino. Den kann man immer noch sehen. Sehr lustig, ordentlich über den Rand gemalt bei diesem Film. Und Chaga Chaga, gibt es auch was? Habe ich was vergessen? Ich kann mich aber nicht so auf so vieles konzentrieren. Deswegen im Moment ist gerade zwei Seiten und meine Band Radio Doria so am ersten Platz, dass mir gerade nichts anderes einfällt.
Genau, und wer sie damit live erleben will, der muss sich noch bis März gedulden, aber dann geht's aufs große Tour und dann kann man sie wahrscheinlich auch an einigen Orten im Norden live erleben.
Oder bei NDR Kultur kann man
uns. Oder zum Beispiel hören bei NDR Kultur.
Gibt es eigentlich bei euch auch so eine Mediathek, wo man immer noch mal zurückspulen kann und sagen kann, das will ich noch hören?
Das kann man tun.
Okay.
Zum Beispiel könnten Sie dort auch dieses Gespräch nachhören, nämlich unter ndr.de/ndrkultur. Das war Klassik à la carte für heute. Herr Liefers, herzlichen Dank, dass Sie hier waren.
Danke für die Einladung.
Am Mikrofon verabschiedet sich Stefanie Groth.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.